Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind heute in Ingolstadt und zwar auf der GSA Convention. Das ist die große Speaker-Veranstaltung und ich habe Martin Laschkolnik hier vor mir. Er ist internationaler Keynote-Speaker. Martin, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Aber sehr, sehr gerne.
So, du bist nicht nur internationaler Keynote-Speaker, sondern bist auch eng mit der GSA liiert, warst hier Präsident und bist ehren... Ich komme jetzt mit diesem ganzen Titel nicht klar. Sag du mal was noch und von der... Es gibt ja nicht nur die GSA, es gibt auch noch die NSA, also die Überorganisation. Sag mal ein bisschen dazu.
Die NSA ist die National Speakers Association, sozusagen die Urmutter aller Speaker Associations. Sie wurde 1973 gegründet. Und dann kamen im Laufe der Zeit einige andere dazu. Mittlerweile sind 17 Associations weltweit. Und die sind organisiert unter dem Dach der Global Speakers Federation. Also der Dachverband der Rednerverbände. Und da hatte ich die Ehre, 22, 23 den Präsidenten zu geben und der globalen Community etwas beitragen zu dürfen.
So, und hier haben Claudia Haider und Sigi Haider vor 20 Jahren die GSA gegründet, die German Speakers Association, und haben auch darauf geachtet, dass da noch ein Österreicher und ein Deutscher und ein Schweizer mit dabei ist, weil aus amerikanischer Sicht ist Deutschland eben alles, was Deutsch spricht.
Ja, drüben ist es auch die German Speakers Association, also wenn man es übersetzt, die Association, der Verband der deutschsprachigen Länder. Der deutschsprachigen Speaker.
Okay.
Und von daher, ja, wir haben Deutschland, Österreich, Schweiz zusammen. Wir haben auch zum Teil ein paar Niederländer und also Leute, die sich im deutschsprachigen Markt bewegen. Und es ist eine großartige Community, weil als Speaker, als Experte, ich bin Leadership-Experte, ich spreche über Persönlichkeitsentwicklung, Leadership, Teamkultur. Und du kommst als Experte in Unternehmen rein, aber du bist nicht Teil des Unternehmens. Und die GSA ist dann so die Community, wo du andere Menschen findest, die genau wissen, mit welchen Problemen wir kämpfen, mit welchen Herausforderungen wir haben, wo wir aber auch, und das finde ich so großartig, diesen Spirit des Make the Pie Bigger, lass uns den Kuchen größer machen, lass uns gegenseitig unterstützen, was beitragen, denn wenn jeder was reingibt, dann gehen alle mit mehr raus. Und dieser Spirit, den versuchen wir zu leben, den versuchen wir hier zu kultivieren. Und ich kann sagen, dass das meiste, was ich über Keynote-Speaking und wie funktioniert Bühne und wie bringe ich meine Botschaft richtig knackig unter die Menschen, dass die Menschen Lust haben zuzuhören, habe ich wohl zu 95% von den Kollegen auf den verschiedenen Association-Meetings gelernt. Und da bin ich unglaublich dankbar für.
So, jetzt internationaler Keynote-Speaker heißt ja, dass du durchaus mit unterschiedlichen Kulturen zu tun hast und im Prinzip in der Situation bist, ähnlich wie unsere Marketing-Manager internationaler deutscher Unternehmen auch, dass sie also versuchen müssen, okay, sich auf die lokalen Bedingungen anzupassen. So sind aus deiner Erfahrung jetzt mal aus der Speaker-Perspektive so die großen Unterschiede oder die großen Fettnäpfchen, in die du vielleicht schon reingetreten bist oder auch nicht?
Ja, sehr, sehr gute Frage, sehr relevante Frage. Ich sage dazu gerne immer, die Grundbedürfnisse des Menschen sind gleich. Egal wo auf der Welt. Gesehen zu werden, respektiert zu werden, gut behandelt zu werden, sicher zu sein. Das ist überall auf der Welt gleich. Die konkrete Ausformung in der einzelnen Kultur, ob du jetzt eine Kultur hast, die sehr individualistisch ist, wie zum Beispiel die amerikanische, oder eine, die sehr auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt ausgerichtet ist, wie zum Beispiel in Asien. Egal, ob du jetzt China, Japan, Korea hernimmst, wo ganz viel sich darum dreht, vor anderen nicht bloßgestellt zu werden. Also in der Gesellschaft anerkannt zu werden, sehr wohl, aber auch noch wichtiger, nicht bloßgestellt zu werden. Und das zu wissen, ist etwas, das wenn man in den verschiedenen Kulturkreisen unterwegs ist, man absolut wissen sollte. Also eins meiner Lieblingsbeispiele, ich habe in Indien studiert. Ich habe ein Abschluss in buddhistischer Philosophie, der auch in mein Speaking einfließt, unterschwellig, aber doch, weil das für viele, viele Menschen bei uns auch relevant ist, jetzt abseits von jedem spirituellen oder religiösen Gedanken. Da hatte ich so ein wunderbares Erlebnis. Das Institut, wo ich studierte, wurde von tibetischen Mönchen geleitet und dementsprechend waren auch das Personal, die Administration Tibeter. Und Tibeter gehören zu den indirektesten Menschen, die es gibt. Norddeutsche nicht. Und da hatten wir dann den Fall, ne? Ein norddeutscher Mitstudent kam dann ins Büro. Ich habe eine Idee, wir müssen dieses und jenes machen. Das würde es doch viel leichter machen. Und der Tibeter sagte, interessante Idee, da könnte man drüber nachdenken. So, was heißt das jetzt? Wenn ein Tibeter sagt, maybe, vielleicht, heißt das, bist du völlig kirre, das machen wir ganz sicher nicht. Was hört der Norddeutsche? Vielleicht, okay, ich bin morgen wieder da. Ja, also diese unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen zu wissen, zu kennen und mit den Leuten entsprechend umzugehen, hilft sehr, das Miteinander wesentlich friktionsfreier zu gestalten und letztendlich auch mehr umzusetzen und mehr zu erreichen. Denn der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und wenn wir ein Ziel erreichen wollen, dann müssen wir so kommunizieren, dass es bei dem Menschen, der was tun soll, dann auch tatsächlich ankommt, annehmbar ist und umsetzbar ist.
Ist das nicht eine wahnsinnige Herausforderung für einen Experten, für einen Leadership-Experten, dann in solch unterschiedlichen Kulturen unterwegs zu sein? Denn du kannst ja nicht, das, was in Norddeutschland gilt, gilt sicher nicht in Dubai.
Bisschen Recherche schadet nicht. Definitiv. Also das ist, ich meine, auf der anderen Seite, ich liebe es. Ja, ich bin ein Weltenbürger. Ich habe in Indien studiert. Ich habe ganz viel Ausbildung im Bereich Großgruppentraining und Organisationsentwicklung und so weiter in den USA gemacht. Im Zuge meiner Präsidentschaft der Global Speakers Federation habe ich 12 verschiedene Länder bereist und überall Vorträge gehalten. Ich liebe das. Aber ganz klar, da muss man sich schon damit beschäftigen wollen. Und nehmen wir nur so ein einfaches Beispiel wie PowerPoint. Ich kann in Asien nicht auftreten und eine PowerPoint haben, auf der lauter Europäer zu sehen sind.
Na gut, das ist ja heute Standard, dass man also in den Abbildungen, auch in der Werbung, also wir haben ja...
In der Werbung bei uns, sage ich mal, die westeuropäischen Gesellschaften werden noch überwiegend kaukasisch gelesen. Man versucht immer mehr, auch Diversität hineinzubringen, aber vom Empfinden her ist es doch noch überwiegend so. Das würde zum Beispiel in den USA schon mal überhaupt nicht mehr funktionieren. Dort ist die Gesellschaft viel unterschiedlicher und in Asien noch viel weniger, weil dort hast du wieder eine relativ in eine bestimmte Richtung gehende Gesellschaftszusammensetzung, in der weiße Gesichter sehr grande nur vorkommen. Und das musst du eben auch berücksichtigen, dass wenn du zum Beispiel in einem muslimischen Land sprichst, dass du dann auch siehst, dass Bildmaterial da ist, das eben die Menschen dann durchaus auch in der Art und Weise zeigt, wie sie dort gekleidet sind. Damit die Leute, die zusehen, das Gefühl haben, ach ja, das spricht mich an, das kenne ich, das ist vertraut.
Wie verträgt sich das mit der Tatsache, dass wir immer mehr internationale Unternehmen haben und innerhalb dieser Unternehmen internationale Teams und es immer mehr Menschen gibt, die ja zufällig hier oder dort sind, aber wo die Herkunft gar keine Rolle zu spielen scheint.
Scheint ist das für mich das Schlüsselwort. Also, ja, klar, die Frage ist, welche Kultur wollen wir leben? Leben wir die amerikanische, oh, wir hängen uns alle rein von früh bis spät, nehmen 3 Jahre keinen Urlaub, brennen mal ein bisschen aus, Kultur, oder wollen wir eine Kultur leben, die den Menschen, die da sind, gerecht wird? Mhm. Aus meiner Sicht, Produktivität, Engagement, kannst du nicht befehlen. Das musst du dir verdienen. Mhm. Und das musst du dir verdienen, indem du zuallererst das Vertrauen der Menschen gewinnst. Und um dieses Vertrauen der Menschen zu erwerben, musst du wissen und verstehen, wie ticken die? Wie sind die drauf? Wie wollen die behandelt werden? Was ist üblich? Und dann bekommst du auch das Buy-in der Leute.
Ja, aber also meine Frage geht in die Richtung, gibt es da den Weltenbürger? Also gibt es, ich rede jetzt von der Führungsschicht, ich rede jetzt nicht von den Angestellten, die überwiegend lokale Angestellte sind, sondern ich rede jetzt schon von der Führungsriege, von den Leuten, die halt ständig auch pendeln und von hier nach da und so weiter gehen. Da gibt's doch irgendwie eine Vermischung von allem.
Man möchte das gerne meinen und würde sich das wünschen. Das ist ganz einfach. Wir schicken mal wen dahin und dorthin und die sind austauschbar. Aus meiner Sicht ganz klar, nein. Wenn du Resultate erzielen willst, musst du deine Leute gut in Kultur, in Diversity, in Sprachmuster und so weiter. Also das Onboarding in eine interkulturelle Bewusstheit ist aus meiner Sicht gerade in einer immer globaler werdenden Gesellschaft ein Muss. Weil sonst stößt du auf unbewusste Vorbehalte und das kostet dich Produktivität.
Okay, das heißt also, ich komme jetzt aus Waghäusel und da ist Waldorf in der Nähe und das ist halt so ein Unternehmen, da kommen die von überall her. Auch da muss man dann die Leute, die aus dem Land nach da kommen, denen erklären, was in Deutschland, also privat ist klar, aber ich meine, ich rede jetzt von der Firma, dass da noch Unterschiede sind innerhalb der Belegschaft. Das wäre eine interessante Frage, die ich mal Unternehmen stellen muss oder verstärkt in Unternehmen stellen muss. Ja. Denn allein, ich bin in Berlin nicht groß geworden, aber ich habe seit meinem Studium dort gelebt, sehr, sehr lange. Und das war in Mauerzeiten, also deutsche Stadt. Und heute, wenn ich hinkomme beim Bestellen in der Kneipe, rede ich schon automatisch Englisch, weil die Bedienung definitiv kein Deutsch mehr spricht. Und alle eigentlich, also so Common Language, alles ist zweisprachig dort inzwischen.
Das werden wir immer mehr sehen und ich denke auch, dass das Englisch als globale Sprache immer stärker werden wird. Aber nur zu einfaches Beispiel. Du hast einen amerikanischen Manager und du hast eine französische und eine deutsche Belegschaft. Für den Amerikaner ist es völlig normal, auch noch um 10 Uhr abends am Handy E-Mails zu kriegen und die zu beantworten. Der Franzose dreht um 17 Uhr sein Handy ab. Der sagt, das ist, ich werde bezahlt von 8 bis 5 oder was immer das halt das Vereinbarte ist. Und dann habe ich ein Leben. Dann habe ich Familie. Und du brauchst von mir nicht verlangen, dass ich um 10 Uhr abends noch auf SMS, so E-Mails oder sonst etwas reagiere. Wenn da dieses Verständnis nicht ist, dann, wie sagt man auf Englisch so schön, you alienate people. Also man macht sich, die Menschen sind befremdet. Und dementsprechend sagen sie, was ist das für ein Idiot? Wer will mit dem zusammenarbeiten? So, dann hast du Ressentiments. Und wenn du dann irgendwas von denen brauchst, sagen die, nö, rutsch mir doch den Buckel runter. Okay. Vielleicht nicht explizit, aber unausgesprochen.
Ja.
Und das kostet dich Produktivität.
So, jetzt müssen wir mal zurückkommen zu unseren Marketingmanagern und überlegen, was weißt du, was du denen mitgeben musst und solltest. Du hast viel Erfahrung mit Events, mit Eventmanagement, mit unterschiedlichen Erlebnissen auf unterschiedlichen Veranstaltungen. Was kannst du denjenigen unter unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben, die sagen, ja, ich bin aus dem Eventmarketing und ich habe auch mit sowas zu tun, muss Events organisieren, Vertriebstagungen, Kundentage. Auf was für Veranstaltungen bist du denn so? Also bei Unternehmen?
Ganz vom Bies. Es ist Leadership-Tagung, HR-Kongresse, unternehmensintern durchaus auch für im weitesten Sinne Motivationsveranstaltungen. Überall dort. Also eins der Grundlagen ist Respekt. Und zu Respekt gehört für mich auch dazu, dass ich einen Zeitplan mache, der hält. Ja, nichts ist schlimmer, als wenn dann um 17 Uhr kommt noch der letzte Speaker des Tages. Die Veranstaltung ist aber schon 40 Minuten hinten. Dann redet der noch eine Stunde. Die Leute wollen alle lang schon an die Bar. Die wollen das nicht mehr. Ne? Also dafür zu sorgen, dass diese Sachen wirklich klappen, das ist so grundlegender Respekt. Und auch zu sehen, was sind die Gewohnheiten der Menschen, wo man ist, gerade wenn man jetzt in einen anderen Kulturkreis geht. Was aus meiner Sicht auch oder ich erlebe bei Events, ist, wenn, was den Speaker betrifft, wir lesen gemeinsam ein PowerPoint, das ist heute, kannst du vergessen. Also der Speaker, der externe Speaker, der reinkommt, der kann ein extrem nützliches Tool sein, um die Message, die man bei den Mitarbeitern, bei den Kunden anbringen möchte, nochmal zu be- und verstärken. Hm? Sozusagen, wir wollen einen Rollout machen und wir holen einen Speaker rein. Oh, wenn der Experte von extern auch das sagt, was der Chef sagt, dann kann der Chef ja nicht so falsch liegen. Also diese externe Verstärkerqualität, das ist zum Beispiel was, wofür sich sehr wohl lohnt, einen Speaker zu holen. Oder auch einfach, um zu bisschen Aufbruchstimmung zu erzeugen, emotionalisieren.
Ich stelle jetzt mal, Martin, ich stelle jetzt mal eine bewusst und provozierende Frage, extrem provozierend, gerade dem Ex-Chef der GSA, der Speakers Association, weil du hast so selbstverständlich gesagt, ja, und dann fangen wir, müssen wir einen Zeitplan einhalten, dass eben die ganzen Speaker, die da den ganzen Tag speaken, reden. Und meine provozierende Frage ist, gibt es auch Events völlig ohne Speaker, wir lassen die ganzen Speaker einfach weg. Es gibt nur Action, es gibt Erleben, es gibt Gruppen, Lerngruppen, Machgruppen, Tu-Gruppen, was weiß ich. Ja. Es gibt Moderatoren, die diese Gruppen anleiten, ja. Aber es gibt keinen einzigen Vortrag mehr. Das Desaster für die GSA. Ich will jetzt nicht, dass du eine Verteidigungsrede hältst, aber mal ganz ehrlich, sind nicht die ganzen Vorträge irgendwo so ein bisschen, ja, da wird einer an den anderen gereiht und das ist halt so, aber muss das wirklich so sein? Ist nicht das Spannende, dass ich was erleben will? Ich will was machen und nicht da sitzen und zuhören.
Ich bin völlig deiner Meinung. Deswegen erkennst du auch einen guten Redner daran, dass er nicht einen Vortrag macht, sondern eine Erfahrung gestaltet, wo die Leute was mitnehmen, wo die Leute was erleben. Und ich sag mal so, wenn es um Informationsübermittlung geht, ich schicke dir mein PDF, das hast du in 10 Minuten gelesen.
Ja, meine KI liest das für mich.
Genau, fasst mir das zusammen, ja, brauche ich nicht jetzt 40 Minuten Speaker auf die Bühne stellen. Das ist nicht, aus meinem Verständnis, die Rolle eines Speakers. Die Rolle eines Speakers ist es, ein Erlebnis zu gestalten, Emotionen auszulösen. Denn wenn du, ich unterrichte so ein 5-Stufen-Modell, ja? Die Stufen 4 und 5 sind Vision und Mission und Kompetenz. Darin wird das meiste Geld für Training und Entwicklung investiert. Wie du jetzt schon merkst, Stufe 4 und 5, hey, da gibt's was drunter. Ja, drunter ist Sicherheit, Identität, Zugehörigkeit. Und wenn du diese drei nicht verankerst, dann kannst du über Vision und Mission reden, was du willst. Die Leute werden dir nicht zuhören. Weil du musst zuerst ihr Vertrauen gewinnen. Und Vertrauen heißt Emotion. Verbindung, dass wir wirklich Verbindung aufnehmen miteinander, dass wir sagen, hey, ja, Moment mal, spannender Typ, mag ich, wir wollen gemeinsam was erreichen. Und darum brauchen wir auch jetzt keine langweiligen Vorträge, wie ist mein PowerPoint oder mein PDF, sondern wir brauchen etwas, das Verbindung auslöst, das Emotionen auslöst, wo die Leute dann sagen, geile Sache, will ich mitmachen. Und das ist die Rolle von der Erfahrung und das ist die Rolle von einem guten Speaker.
Gibt's aus deiner Erinnerung konkrete Momente, wo das besonders gut rübergekommen ist, ohne jetzt irgendwelche Namen und Orte und so weiter zu nehmen, aber konkrete Momente, wo es einzelnen Menschen auf der Bühne gelungen ist, das rüberzubringen. Wie und was war das genau?
Erlebe ich immer wieder. Und ich muss sagen, wir erleben hier jetzt auch gerade im deutschsprachigen Raum eine erhöhte Professionalisierung. Wie ich in der GSA angefangen habe, waren wir dann natürlich auch immer in Amerika und dort, sag ich mal, dort war ein bisschen viel Storytelling. Da kam die Substanz mal ein bisschen zu kurz gelegentlich.
Das war ja schon immer so, wenn Amerikaner herkamen, waren wir schockiert manchmal.
Genau, keine Frage. Aber in Deutschland hatten wir dann noch so Bullet Point, ja, fünf Bullet Points mit drei Unterpunkten auf jeder Slide und die Leute haben dir nicht mehr zugehört, weil sie beschäftigt waren, das Ding zu lesen. Ja, das hat sich zum Glück verändert. Also das erlebe ich schon immer wieder. Ich kann jetzt gerade ein Beispiel, das mir gerade einfällt, aus meiner eigenen Erfahrung bringen. Ich war ja gerade kürzlich in Serbien auf der nationalen HR-Tagung engagiert und von den 300 Teilnehmern haben sich danach über 60 mit mir auf LinkedIn verbunden, weil sie der Meinung waren, das war wertvoll und da habe ich habe einen Beitrag geleistet, der sie weiterbringt, weil ich auch genau recherchiert habe, was brauchen die Menschen dort. Also das ist wirklich eine allgemeine Floskelsammlung, diese Glückwunschkalender oder diese Sprüchekalender, Das braucht keiner. Sondern wir brauchen relevante, konkrete Lösungen und auch die Inspiration zu sagen, das will ich umsetzen.
Martin, das war das schönste Schlusswort, das ich bisher hatte, wo alles drinsteckt.
Dankeschön. Ich habe mich riesig gefreut.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.